Nehmt eure Bibeln und schlagt mit mir zusammen 1. Samuel Kapitel 20 auf. Wir werden die Verse 1 bis 17 uns anschauen. 1. Samuel Kapitel 20. Ich will dich wieder erinnern, dass wir in diesem ersten Teil von Samuel befinden, wo David öfters von Saul gerettet wird. Und wir haben schon öfters gesehen, wie David dem Saul sein Speer ausgewichen ist. Und wir haben gesehen, wie David geflohen ist und wie David seine Frau Michal, die ihm versprochen wurde, lassen musste in Sauls Hand. Und wir haben auch jetzt den Teil der Geschichte, wo David flieht dem Jonathan, seinem Freund, entgegen und wo Jonathan und David einen Bund schließen und wo es eine Warnung ausgesprochen wird. Lass uns das Wort zusammen lesen und lass es uns studieren zusammen. David aber floh von Naioth bei Ramah und kam und redete mit Jonathan. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was habe ich vor deinem Vater gesündigt, dass er mir nach dem Leben trachtet? Er aber sprach zu ihm, das erferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, dass er nicht meinen Ohren offenbaren würde. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es ist nichts dran. Und David fuhr fort und schwor, dein Vater weiß genau, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, darum wird er denken, Jonathan soll dies nicht erfahren, damit er nicht bekümmert ist. Und wahrlich, so wahr der Herr lebt, und so deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Jonathan aber sprach zu David, ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Und David sprach zu Jonathan, siehe, morgen ist Neumond. Da sollte ich eigentlich mit dem König zu Tisch sitzen. Lass mich gehen, dass ich mich auf dem Feld verberge bis zu dem Abend des dritten Tages. Sollte mich dein Vater etwa vermissen, so sprich, David bat mich sehr, nach Bethlehem in seine Stadt eilen zu dürfen, weil er dort das jährliche Opfer stattfindet für seine ganze Familie. Sagt er, es ist gut, so bedeutet das Frieden für deinen Knecht. Wird er aber sehr zornig, so wisse, dass Böses bei ihm beschlossen ist. Dann aber erweise Gnade gegen deinen Knecht, denn du hast mich, deinen Knecht, in einen Bund vor dem Herrn mit dir treten lassen. Wenn aber eine Schuld an mir ist, so töte mich. Warum solltest du mich zu deinem Vater bringen? Und Jonathan sprach, dies sei ferne von mir. Wenn ich sicher weiß, dass es bei meinem Vater beschlossene Sache ist, Böses über dich zu bringen, sollte ich es der dann nicht berichten? David aber sprach zu Jonathan, wenn mir nur jemand berichten würde, ob dein Vater dir eine harte Antwort gibt. Und Jonathan sprach zu David, komm, wir wollen aufs Feld hinausgehen. Da gingen die beiden aufs Feld hinaus. Und Jonathan sprach zu David, bei dem Herrn, dem Gott Israel, wenn ich morgen um diese Zeit oder übermorgen meinen Vater ausforsche und siehe, er ist David wohlgesonnen, und ich dann nicht zu dir hinsende und es vor deinen Ohren offenbare, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater Böses getan hat und für dich in Sinn hat, so will ich es auch vor deinen Ohren offenbaren und dich wegschicken, damit du in Frieden hinziehen kannst und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und er zeige die Gnade des Herrn nicht nur, solange ich noch lebe, und nicht nur an mir, damit ich nicht sterbe, sondern entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden ausrotten wird. So schloss da Jonathan einen Bund mit dem Haus David und sprach, der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ David nochmal bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie seine eigene Seele. Entschuldigung. Möge der Herr uns lehren durch sein Wort. Lasst uns nochmal beten. Vater, wenn wir jetzt kommen und die Geschichte deines Volkes lesen, hilf uns, dass wir überführt werden und zeig uns, wo wir nicht gut genug sind. Zeig uns unsere eigene Skepsis über das, was du mit uns machen willst. Forme uns in die Menschen, die du uns haben willst, in Jesus Christus. Hilf uns zu stehen und standhaft zu sein und dich zu verherrlichen und deine Ehre groß zu machen. All das beten wir in Jesu Namen. Amen. Freunde sind ein Geschenk Gottes. Echte christliche Freundschaft, über das rede ich heute. Ich rede nicht einfach nur über Bekanntschaften oder so. Aber ich komme von einer Gesellschaft, die das Wort Freund einfach inflationär benutzt. Wir benutzen es einfach als eine ganz, ganz normale Art. Jemand, den wir einfach gerade getroffen haben, der uns noch nicht schlecht gekommen ist, der wird schon Freund genannt. Das ist ein Problem unserer Kultur in Süd-USA. Sobald, echte, tiefe christliche Freundschaft ist ein Geschenk Gottes, das er seinem Volk schenkt. So sehr ist es sogar ein Geschenk, dass die Sprache der Liebe angemessen ist, darüber zu reden. Oft denken wir heute, dass wir über Liebe, wenn wir über Liebe reden, dass es nur eine Art von Liebe gibt, die Sprache benutzen, nämlich nur in der Erotik oder in der Anziehung eines Mannes gegen eine Frau und andersrum. Sondern hier, wir sprechen von einer Freundschaft, eine brüderliche, geschwisterliche Liebe im Herrn. Und hier in diesem Teil der Bibel haben wir eine wunderbare Geschichte, unglaubliche Geschichte einer liebevollen Fügung Gottes in der Freundschaft, die Jonathan und David füreinander haben durften. Siehst du, manchmal gibt uns Gott Freunde für verschiedene Zwecke, aber es ist immer für unser Bestes. Manchmal haben wir Freundschaften in einfachen Zeiten oder in wunderbaren Zeiten, in der Hochzeit oder wenn ein Kind geboren wird oder wenn wir einen Beruf es gut haben. Aber echte christliche Freundschaft ist so gut, dass sie auch dann da ist und vielleicht sogar noch stärker da und gefühlt ist. In den Zeiten, in denen wir geheiligt werden, in denen wir angefochten werden, für unser eigenes Wohl, dass wir in seiner Gnade gehalten werden. Und während wir jetzt eine der wunderbarsten Freundschaften uns anschauen, die in der Bibel überhaupt überliefert sind, die Freundschaft zwischen Jonathan und David, die Freundschaft zwischen einem Prinz Israels und seinem kommenden König, will ich, dass wir uns drei Sachen anschauen. Verse 1 bis 3, die geistliche Rechenschaft einer Freundschaft. Vers 1 bis 9, geistliche Rechenschaft. Der zweite Punkt, beschützende Verantwortung von Freundschaft. Die beschützende Verantwortung von Freundschaft, Verse 9 bis 16 war das. Und der dritte Punkt, das liebende Fundament einer Freundschaft. Das liebende Fundament einer Freundschaft. Die geistliche Rechenschaft einer Freundschaft. Lass uns das zuerst anschauen. Das Statement oder die Aussage, die ich jetzt gleich mache, ich will, dass ihr die festhaltet. Hört euch das an. Eine isolierte Person, die keine Freunde hat, ist die gefährlichste Person der Welt für sich selbst und für andere. Ich lass das nochmal wiederholen. Die isolierte Person, die keinen Freund hat, ist die gefährlichste Person in der Welt für sich selber und für andere. Nun, halte fest, was ich gerade gesagt habe, bis wir am Ende unseres Punktes wieder darauf zukommen. In Vers 1 lesen wir nämlich, dass David flieht. Er flieht nicht zum Samuel, sondern er flieht nach Naiot in Ramah, wo er mit Samuel damals war, aber das war da, wo Saulus niederfiel mit anderen und in Verzückung geriet und auf dem Boden war und wo der Herr seine Feinde als Propheten, als Sprecher gemacht hatte. Aber hier sehen wir jetzt anders, dass David flieht. Er ist in der Krise. Er rennt weg von Saul. es. Er rennt aus Überzeugung, denn das Erste, was er Jonathan sagt, ist eine Frage. Er sagt, was habe ich getan? Ihn beschäftigt das. Was ist meine Schuld? Was ist meine Sünde vor deinem Vater, dass er mich mein Leben nehmen will? Während wir uns hinzuwenden, denkst du vielleicht, wenn wir es kurz überlesen, das ist doch irgendwie eine komische Frage. Vielleicht ist es nur eine rhetorische Frage. Jonathan soll die gar nicht beantworten, sondern er will einfach nur, David will einfach den Trost haben, die Unschuld seines Freundes. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist, sondern ich glaube, das ist ernsthaft gemeint hier. David, nachdem er, ja, verfolgt wurde und mehrmals versucht wurde zu töten, fragt sich einfach die Frage, bin ich das Problem? Gibt es mit mir ein Problem? Saul hat mich dreimal versucht zu töten. Vielleicht, ja, der demütige Mensch, der weiß, dass er ein Sünder ist, würde erstmal sagen, vielleicht bin ich das. Und David hat sich selbst erforscht, hat gedacht, ja, vielleicht war das von denen, wo Samuel gepredigt hat und prophezeit hat oder Saul. Wir wissen es nicht, aber er sagt hier zu Jonathan, zeig mir meine Sünde. Bring mich zur Rechenschaft. Das ist das Erste, was er gegen Jonathan vorbringt. Und ich will das sagen. Und ich will, dass wir das sehen, dass du es siehst und dass du es nimmst. Dass es meistens die echten Freunde sind, die das in uns sehen, was wir selber nicht sehen. Die echten Freunde, die uns die Dinge sagen können, die wir nicht hören wollen von einem Feind. Wusstest du, dass unsere Feinde oft schmeicheln und die Sachen sagen, die wir mögen? Die Menschen, die wir nicht mögen, die sind meistens nicht fair, die sind nicht nett, aber manchmal sagen sie uns, eine echte Freunde, Entschuldigung, es sind die Freunde, die uns das aufzeigen, was in uns falsch läuft. Und du sagst vielleicht, ich habe solche Freunde nicht. Ich habe nicht viele Freunde und ich habe auch keine Freunde, wo ich gehen würde und sagen, hey, zeig mir, wo ich falsch bin. Und David macht das aber er hat einen echten Freund. Er hat einen Freund im Herrn. Es ist nicht nur irgendein ein Typ, sondern es ist der Prinz Israels. Aber das ist nicht wichtig, sondern er fragt ihn als Freund. Er fragt ihn auf Basis des Herzens, das er für ihn hat. Er kennt nämlich seinen Freund. Es ist sein Freund, der für ihn ist, das weiß er. Und deshalb fragt er ihn, was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was habe ich für deinen Vater, vor deinem Vater gesündigt, dass er mein Leben nehmen will, mir nach dem Leben trachtet? Und Jonathans Antwort, das sei ferne. Das, was er hört, ist dass David sagt, dein Vater will mich töten. Und Jonathan kann sich das einfach nicht vorstellen. Es gibt hier keine Sünde, die er sich vorstellen kann, wo Saul ihn töten für will. Sondern es scheint, dass Jonathan vielleicht nur den letzten Teil dieser Frage hört. Jonathan glaubt es endlich noch nicht oder er weiß es noch nicht. Ihm ist noch nicht klar geworden, dass David in Gefahr ist und dass Saul ihn töten will. Und er sagt deshalb, sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, im Vers 2, siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, dass er mir nicht, meinen Ohren nicht offenbart. Warum sollte mein Vater dies von mir verbergen? Es ist nicht so. Jonathan sagt, das kann nicht sein. Ich habe davon nichts gehört. Der hat keine Geheimnisse von mir. Bist du dir sicher, David? Bist du dir sicher, dass mein Vater das ist? Bist du dir sicher, dass das passiert ist? Oder bist du ein bisschen ängstlich einfach? Und in Vers 3 lesen wir. Er schwört beim Herrn, dass das, was er sagt, wahr ist. Er schwört. Dein Vater weiß genau, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum wird er denken, Jonathan soll dies nicht erfahren, damit er nicht bekümmert ist. Er sagt, hey, Jonathan, weißt du nicht, wie dein Vater weiß, wie gut wir befreundet sind, wie echt ernsthaft unsere Freundschaft ist? Glaubst du nicht, dass dein Vater deshalb Informationen vorenthält, weil er für dich das Beste will? Er will nicht, dass du dich einmischst? Weißt du das nicht? David sorgt sich darum, dass Saul das von Jonathan geheim hält. Er sagt es nicht. Und David fährt fort. Es ist nicht nur das. Er sagt ihm die Wahrheit und er sagt ihm die Wahrheit ernsthaft. Aber wahrlich, das ist ein Schwur, so sagt er hier, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Jonathan, ich bin gerade so im Leben davon gekommen. Er hat mein Haar abgeschnitten. So knapp war er, mich zu kriegen. Wenn ich nur einmal stolpere, dann hat er mich. Dann bin ich weg. Da bin ich mir so sicher. Hör mir zu, mein Freund. Hör mir zu. Wie als ob er ihn bei den Schultern hält und dir sagt, ich sag dir die Wahrheit. Es ist ein sehr verzweifelter David. Ja, er fragt, er fragt, ist es etwas, was ich getan habe? Zeig mir meine Sünde. Aber Jonathan, du musst wissen, dass das Realität ist, dass das die Wahrheit ist. Das passiert, das ist gerade passiert. Und ich brauche die Hilfe eines Freundes. Im Vers 4 heißt es, Jonathan aber sprach zu David, ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Und David sprach dann wieder zu Jonathan, siehe, ja, geh morgen und finde heraus, was das Herz deines Vaters ist. Und wir haben hier diese Szene, da gibt es ein besonderes Opfer in Davids Bethlehem, in seiner Heimatstadt und eine Situation, wo David eigentlich bei Saul zu Tisch sein sollte und ihm Rechenschaft ablegen sollte über seine Arbeit und die Sachen, die Saulus ihm anvertraut hat und vom Tisch nicht da am Tisch zu sein, wenn er gefragt ist, dort zu sein, ist schwierig, weil wenn du nicht mit dem König bist, warum bist du nicht bei seinem Tisch? Und David sagt zu Jonathan, sag ihm doch, wenn ich nicht da bin, ich bin in Bethlehem und will dort Gottesdienst leisten an dem Opfer und geh zu deinem Vater und sag es ihm und wenn er glücklich damit ist und sagt, das ist alles okay, dann ist es wahrscheinlich alles kein Problem. Aber schau es dir genau an und wenn er zornig ist, wenn Saulus zornig ist, dann musst du echt sicher sein, dass er mir Schaden antun will. Im Vers 7 sehen wir das. Das ist ziemlich krass. Ich will, dass du mich anschaust und siehst, ob Sünde mit mir ist. Aber schau deinen Vater auch an. Ob das wahr ist. Das ist die geistliche Rechenschaft einer Freundschaft. Im Vers 8. Wieder kommt David zurück auf den Bund oder die Rolle einer Freundschaft. Dann aber weise Gnade gegen deinen Knecht, denn du hast mich, deinen Knecht, in einen Bund vor dem Herrn mit dir treten lassen. So eng ist denn ihre Freundschaft. Es ist nicht nur David und Jonathan, sondern es gibt einen Dritten im Bunde. Und das ist der Herr. Und er spricht diesen Bund an. Und das fragt er an im Lichte dessen. Er fragt seinen Freund, wenn aber eine Schuld an mir ist, so töte du mich. Warum solltest du mich zu deinem Vater bringen? Vers 8. Zurück im Vers 1. Jonathan, zeig mir meine Sünde. Zeig mir die Sachen, die ich selber nicht sehe, die Sachen, die mir zugemutet werden müssen. Zeig es mir, Jonathan, wenn ich böse bin. Wenn dein Vater ist dir offenbart, was ich falsch getan habe. Wenn er es dir sagt und wenn ich wirklich den Tod verdiene, dann schlag du mich tot. Ich will lieber, dass du mich tötest, wenn ich schuldig bin. Warum würdest du mich zu deinem Vater nehmen? Wenn ich wirklich Schuld getan habe, dann schlage du mich tot. Lieber so rum. Also das ist echt krass. Das ist wirklich Verantwortung und Rechenschaft, die ich so nicht kenne. Warum sagt das David? Warum ist das so krass? Weil er die Theologie kennt im In der Sprüche 27, Vers 6. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Oder betrügerisch sind die Küsse des Hassers. Treu gemeint sind die Wunden des Freundes, aber reichlich sind die, oder ja, verführerisch sind die Küsse des Hasses. Hast du einen Freund, dem du dein Herz anvertraut hast, der wirklich dein Herz in der Hand halten kann, und das ist sicher dort. Hast du versucht, geistig eine Freundschaft aufzubauen im Herrn? Hast du Mühe dafür verbracht, dass du dich sehr gut kennst mit deinem Freund, dass wir so eine enge Freundschaft haben, dass du so nah bist, dass du ihm sagen kannst, wenn ich falsch getan habe, dann kannst du mir schaden. Wenn du so eine tiefe Freundschaft nicht verfolgt hast, dann lass mich mit dir ringen. Versuch, so einen Freund zu finden und versuch, in so eine Beziehung zu treten. Lass es mich einfach ausdrücken. Ich rede nicht über deine Frau oder deinen Ehemann. Dein Ehemann oder deine Ehefrau wird nicht exakt das Gleiche tun wie dein Freund. Ein echter Freund, mit dem du einen Bund vor dem Herrn getan hast, und ich danke meinem Gott, dass ich heute sagen kann, ich habe solche Freunde. Ich habe einen Freund. Selbst vor kurzer Zeit hat er gesagt, strafe du mich, wenn ich im Falschen bin hier. Was haben wir auch ganz am Anfang gelernt? Was ist der gefährlichste Mensch? Es ist ein Mensch, der keine Freunde hat. Für sich selber ist er gefährlich und für andere. Wer ist der gefährlichste? Es ist der, der immer wieder im Betrug lebt über seine eigenen Sünden, weil niemand ihm was sagen kann. Er wird in einer Ecke sein und irgendwann sagen, komm nicht näher, ich bin sündig. Es ist gefährlich vor dem Herrn. Und was macht ein Mensch, der Selbstmord begeht? Er verabschiedet sich erst von allen Freunden, von allen, die Rechenschaft haben mit einem. Man ruft nicht mehr an. Es ist immer das Gleiche. Es ist auch gefährlich. Es ist gefährlich für mich, für einen selber. Es ist auch gefährlich für andere. Ich höre es immer wieder in den Medien. Irgendwelche Schießereien oder was auch immer. Was auch immer der Grund ist. Aber diese Person, die sowas macht wie eine Schießerei, so etwas macht, die sind immer alleine, sind immer Einzeltäter. Die haben keine Freunde mehr. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sie stoppt. Der größte Kriegsherr mit den gefährlichsten Waffen ist dann am gefährlichsten, wenn er alleine ist. Du solltest das nicht tun. Du solltest nicht alleine sein. Das ist gefährlich. Und damit will ich mit dir ringen. Ich ringe mit dir. Such diese geistliche Rechenschaft einer echten christlichen Freundschaft. Folge ihr nach. Mach es eine Priorität. Such dir jemand in der Gemeinde. Jemand im Glauben, und sei nicht niedergeschlagen, wenn es nicht sofort klappt. Stoppe nicht, bis du nicht jemand findest. Das macht David hier und das errettet ihn. Es rettet ihn vor der schlimmen Hand, die ihm Schaden zufügen will, und seiner eigenen Hand auch. Deshalb jetzt Vers 9, die beschützende Verantwortung einer Freundschaft. Es ist in mancher Hinsicht die Antwort Jonathans auf das, was David gesagt hat. Verse 9 bis das, was die Übersetzung hier sagt mit aushorchen. Jonathan stimmt dem zu, hinzugehen und auszuhorchen, was sein Vater so denkt. Und im hebräischen Text habe ich das gelernt, wenn du etwas abhorchst, denn wenn man etwas ablotet, ist es sozusagen, ja, man man hängt etwas an ein Seil und lässt es runter, zum Beispiel im Meer, um zu testen, wie tief der Grund geht. Und daher kommt dieser Begriff. Wenn ich also meinen Vater auslote, sozusagen rausfinde, wie tief es geht, er verspricht ihm, hinzugehen und zu schauen. Warum? Weil er sein Freund ist. Und er schließt einen Bund. Im Vers 11 sehen wir das. Und wir sehen diesen interessanten Satz, die Jonathan sagt, komm, wir wollen aufs Feld hinausgehen. Da gingen die beide aufs Feld hinaus. Was heißt das hier? Wollen sie einfach mehr Privatsphäre? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Es sagt uns nicht klar, was es hier ist, aber es gibt uns ein bisschen Kontext eines Bundes. Was wird bei einem Bund gemacht? Es werden verschiedene Sachen getan. Wir lesen in der Bibel über Bünde und die werden geschnitten, ein Bund geschnitten. Das heißt nicht, dass man seine Hand beschneidet und was weiß ich, so ein Indianer Blutsbruderschaft macht, sondern das Blut des Bundes ist normalerweise ein Symbol der Verfluchung, des Fluchs, dessen, der den Bund nicht hält. Man liest die Stelle, wo Abraham mit Gott einen Bund macht und Gott zerschneidet die Tiere und legt sie links und rechts und symbolisch tritt Gott zwischen den Tieren hin und her. Und hier scheint es, dass sie auf das Feld gehen, um diesen Bund zu schließen. Es ist ein Versprechen. Es ist nicht nur Jonathan, der David etwas verspricht, sondern vor Gott schließen sie einen Bund. Es macht im Kontext richtig Sinn, dass Jonathan das meint. Hier ist die Substanz dessen, was geschworen wird. Im Vers 12 sagt es, Jonathan sagt, bei dem Herrn, dem Gott Israel, wenn ich morgen um diese Zeit oder übermorgen meinen Vater ausforsche, hier ist dieses Wort, und siehe, er ist David wohlgesonnen. Er sagt das sehr, sehr, sehr förmlich mit dem Namen David. Und ich dann nicht zu dir hinsende und es vor deinen Ohren offenbare, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich im Sinn hat, so will ich es auch vor deinen Ohren offenbaren und dich wegschicken. Er ruft auf sich selbst einen Fluch herab. Das ist das, was er sagt. Wenn ich dies nicht tue, möge der Herr mich verfluchen. Möge der Herr dies zu mir tun und sogar mehr. Und es geht weiter im Vers 14, führt es weiter aus. Und ich will einfach nochmal aufzeigen, diese Realität, dass diese Beziehung, diese Freundschaft ist nicht eine leichte Sache hier, sondern es ist ein Schwur, den sie vor dem Herrn machen. Es ist ein Bund, den sie schließen. Und Jonathan, wenn er diesen Bund nicht hält, dann wird es Sünde und mehr sein. Es wird Gottes Fluch sein. Möge der Herr dies tun und noch mehr. Möge der Herr mich verfluchen. Lass das auf mich niederregeln, wenn ich David dies nicht sagen. Warum macht er das? Ist es für Gott? Es ist vielleicht schon gut, weil David ihm geschenkt wurde von dem Herrn als Freund, aber es ist David gegenüber getan, weil sie eine Freundschaft haben. David hat Sicherheit in ihm. David weiß es. Er ist sich so sicher, dass die Freundschaft weitergeht. Weil er jetzt einen Bund hat vor dem Himmel, vor dem Herrn der Himmel, dass Jonathan dies tun wird, was er versprochen hat. Warum tut er das? Weil er ein Freund ist. Weil er David liebt und weil er ihn beschützen will und weil er ihn, ja, vor allem Schaden beschützen will. Und was wir jetzt lesen in den Versen 13 und 14, ist das, was Jonathan erkennt über Gottes Vorsehung, über Davids Position. David, uns wird nicht erzählt, dass David Jonathan je ein Wort gesagt hat über die Salbung, die er empfangen hat als König. Ich glaube, dass Jonathan sehen kann über die Schultern Davids, was Gott in Davids Leben tut und was in dem Moment passiert. Und er wird Und er wird sagen, du bist ein Held und du hast viel geleistet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du so oft dem Tod entflohen bist, ohne einen Zweck Gottes. Und er sagt es selber hier, es muss hier mehr geben. Der Herr muss einen Plan hier haben. Und er will Gottes Plan hier sehen. Ich will dich warnen. Gottes Vorhersehung in dem Moment versuchen zu bewerten, ist ganz schwierig. Vielleicht hast du es auch je schon mal probiert. Man denkt dann in dem Moment, ah, deshalb hat Gott das getan. Egal, ob Gott, was weiß ich, im Erdbeben dein Haus nimmt oder ob dein Sohn gestorben ist als Kind, dann mögen wir uns manchmal hingerissen zu sein, zu sagen, ja, Gott, selbst wenn es sein kann, dass es wegen Sünde oder dies oder das ist, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie Gottes Vorhersehung wirklich zustande kommt. Und manchmal ja, passiert eine Wiederbelebung, eine Gemeinde, eine Gott kann das manchmal tun und manchmal tut Gott auch schwierige Sachen für deine Seele, dass du ihn auf, dich auf ihn ausrichtest. Aber manchmal nimmt Gott dich von einem Arbeitgeber, der dich einfach nicht verdient hat. Oder er gibt dir ja, und in diesem Moment siehst du es vielleicht einfach nicht. Und es ist gefährlich, Gottes Vorhersehung in diesem Moment zu bewerten. Es ist immer, fast immer besser, später nach hinten zu schauen und zu sehen, was Gott getan hat, damit wir ihn preisen können. Es ist immer angemessen und immer wunderbar, Gottes Hand und sein Wirken in dem Leben zu sehen, wenn es passiert ist. Aber warum tut Jonathan das hier? Und warum tut er es richtig in diesem Fall? Weil er versucht zu sehen, wer David wirklich ist. Er guckt nicht nur, es sieht nicht nur auf David, sondern versucht auch Gottes Sinn zu erkennen. In Vers 14 sehen wir das. Es kann sein, dass Jonathan das einfach aus Zufall so gesagt hat, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwas wie Zufall gibt, aber schau es dir an. So tue der Herr dem Jonathan dies und das, wenn aber mein Vater Böses gegen dich im Sinn hat, so will ich dich auch vor deinen Ohren offenbaren und dich wegschicken, damit du in Frieden hinziehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Jonathans Vater ist nicht nur irgendein Typ und die Verbindung zwischen ihm, zwischen seinem Vater und dem Herrn ist besonders. Denn Saul ist Gottes gesalbtem König. Er ist ebenbürtig dem Hohepriester und alle sind ihm untertan. Das ist ein krasses Wort, was Jonathan hier sagt. Er sagt, David, möge die Hand des Herrn mit der königlichen beschützenden, mit dem Gewicht, mit der Signifikanz, mit der Wichtigkeit auf dir liegen. Das sagt der Prinz, der Sohn, an seinen Freund, der ihn beerben will als König. Möge der Herr dich segnen, wie er einen König segnet. Er sagt das, weil er Gottes Hand in dem Handeln sehen will. Vers 16 lesen wir es nochmal. Und wieder versucht er, die Vorhersehung Gottes zu sehen. So schloss Jonathan einen Bund mit dem Haus Davids. Entschuldigung, Vers 14, ich bin verrutscht. Und er zeige die Gnade des Herrn nicht nur, solange ich noch lebe, und nicht nur an mir, damit ich nicht sterbe, sondern entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade. Auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt im Erdboden ausgerottet hat. Er sagt, David, schneide nicht deine Gnade von meinem Haus ab. Wenn der Herr mich hinlegt und mich tötet, vielleicht sogar als Feind deines eigenen Hauses, sei nicht der Feind meines Hauses. Er verlässt sich auf die Gnade und die Liebe Gottes und die Liebe Davids, seines Freundes. Es ist wunderbar, was er sagt. So sehr sogar, dass wir im Vers 16, dass es heißt, so schloss Jonathan einen Bund mit dem Haus Davids. Jetzt macht auch David einen Bund. Und das will er, dass David schwört. Der Herr, David, du sollst das schwören. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Entschuldigung, Vers 17. Jonathan ließ David nochmals schwören. Bei was denn? Bei seiner Liebe zu ihm schwören. Ist es nicht wunderbar? Jonathan will nicht nur seine Seele beschützen, sein Verstand, sein Körper, sondern auch seine Liebe in der Freundschaft. Freundschaft braucht wirklich tiefe Mühen und Arbeit. Es wird dich was kosten, wenn du einen Freund halten willst und einen Freund tiefer Freundschaft haben. Wenn du deinen Freund beschützen willst von den Feinden, von dem Zorn anderer, und du wirst dich mehr und mehr und immer wieder die Freundschaft und deinen Freund und dich beschützen. Manchmal in der Seelsorge von Ehepaaren wird oft gesagt, halte weiter die Freundschaft zu deiner Frau, versuche weiter sie zu gewinnen, stecke Mühe rein, baue Mauern darum, um eure Beziehung, dass ihr standhalten könnt. Und im Vers 17, das Ende sehen wir, das liebevolle Fundament. Und das ist eine der wunderbarsten, intimsten Verse des Alten Testaments. Und das lesen wir mehrmals zwischen David und Jonathan. Schaut hier euch das nochmal an. Der Kern dieses Schwurs, den David leisten soll. Schwöre nochmal. David soll nochmal schwören. Bei seiner Liebe zu ihm. Denn er liebte ihn wie seine eigene Seele. Die Sprache der Liebe ist angemessen, um echte, christliche, wunderbare, tiefe und bedeutungsvolle Freundschaft zu beschreiben. Für viele Leute heute ist die Liebessprache nie anwendbar und komisch, wenn man es über Freunde sagt. Man sagt sowas nicht. Ab und zu wird man vielleicht mal seinen Freund anrufen. Manchmal verbringt man Zeit mit. Und manchmal sagt man auch, ich liebe dich, ja. Bis später. Aber diese Tiefe und die Ernsthaftigkeit, die Passion, die Liebe, das Verlangen wird hier gezeigt. Es ist nicht nur eine oberflächliche Liebe, sondern sie ist so tief, dass wir sogar sagen können, dass er ihn liebte wie seine eigene Seele. Es ist auf der Ebene der Seele. Es ist unsichtbar. Es ist nur so, dass der Herr es sehen kann. Und so sagt uns auch der Autor der Schriften, so tief ist diese Freundschaft. So tief ist sie. Und Leute sagen, oh, was ist denn hier los? Das klingt doch so komisch. Das hört sich doch an wie zwischen einem Mann und einer Frau. Es ist sogar noch ganz anders wie ein Vater zu seinem Sohn und Mutter zu ihrer Tochter. Das ist zu intim, das ist zu eng. Und ich will dir sagen, das ist keine erotische Liebe, egal welche modernen Sichten es darauf gibt. Die Bibel mehr und mehr und immer wieder und verflucht die Beziehung oder die Gefühle zwischen zwei Gleichgeschlechtlichen. Das ist keine erotische Liebe hier, sondern das ist ein wahres Bild von geistiger, tiefer Freundschaft. Das will Gott auch für dich, dass ein Mann oder eine Frau in Christus mit anderen Männern und Frauen in Christus tiefe, bleibende, wunderbare und verpflichtete und rechenschaftspflichtige Liebe, dieselbe Gemeinschaft, die zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist ist, die gleiche Liebe, die Jesu angetrieben hat, sich hinzuknien und die Füße, die dreckigen Füße seiner Freunde zu waschen mit seinem eigenen Gewand. Das ist wunderbare, tiefe Liebe. Das ist wunderbare Liebe, die das Fundament ist von Freundschaft. Egal, was du Freundschaft nennst, wenn das nicht das Fundament ist, ist es weniger. Und was will ich dir heute Abend sagen? Freund, gib dich selbst, andere Freunde in Christus zu lieben. Investier dich, gib Mühe da rein, denn es braucht Arbeit. Und Liebe, bleib treu und arbeite dran, auch wenn der andere nicht liebenswürdig ist. Sonst gäbe es keine einzige Ehe auf dieser Welt. Und das Gleiche ist auch wahr für die Freundschaft. Christus hält uns dieses wunderbare Bild vor. Denn der, der für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, der Gerechte, der für seine Freunde gestorben ist. Keiner hat größere Liebe als der, der für seine Freunde sein Leben gegeben hat. Liebe, das ist die Freundschaft, die Basis, das Fundament der Freundschaft. Lass es nicht von der Welt dir vorzeigen, wie tief Freundschaft sein darf, sondern lass das Wort Gottes dir zeigen. Dass der Herr dich halte und segne in schwierigen und in guten Zeiten. Zeige, was es ist, wahre und gute Freundschaft zu haben. Lasst uns zusammen beten. Unser Vater im Himmel, wir lieben dich und wir sind so dankbar für dein Wort, das uns konfrontiert in unserer schwierigsten Natur. Wir wollen nicht gute Freunde sein, denn wir sind Sünder. Wir wollen selbstzentriert sein und privat und eingekehrt und uns nicht einander geben und öffnen. Herr, vergib uns, wo wir fehlgegangen sind. Ich bete, dass du unsere Gemeinde darin aufbaust. Hilf uns, besser zu werden, wo wir das nicht bedacht haben, wo wir Freundschaft und Liebe nicht aufgebaut haben. Hilf uns, das zu tun. Lass uns Jesus spiegeln und lass uns einander lieben und einander geben. Vater im Himmel, das beten wir und ringen mit dir. Denn wir wissen, dass Freundschaft ein Geschenk von dir ist. Dass heilige Freundschaft nicht von jemand anders kommt, außer von dir. Mögest du unsere Gemeinde dein erbauen, jeden Einzelnen durch die Gnade Jesu Christi. Und in Jesu Namen beten wir. Amen.